ARD.
Beste Stimmung auf dem großen Glastonbury Festival in England am vergangenen Wochenende. Nicht nur bei The 1975, Charlie XCX, Doechii oder Neil Young.
Nein, sogar bei dem Moment, der es später bis an die Augen und Ohren des britischen Premierministers geschafft hat.
Death, death to the IDF! Death, death to the IDF! Death.
Tod, Tod dem israelischen Militär. Das skandiert ein Punk-Rap-Duo auf einer der Bühnen eines der größten Festivals Europas.
Die BBC entschuldigt sich für die Live-Übertragung. Der Premier verurteilt die Parolen aufs Schärfste. Die Polizei ermittelt gegen die Band. Die USA entziehen ihnen die Visa.
Nur von den tausenden Menschen im Publikum kommt Beifall. Also Tod dem israelischen Militär zu skandieren. Kann man das bringen? Das ist eine unserer Fragen heute bei 7 Tage wach. Wir sind Hendrik Schröder
und Christoph Schrag. Wir sind nicht nur Journalisten, sondern auch seit fast 30 Jahren eng befreundet und diskutieren hier bei 7 Tage wach die wichtigsten Themen der letzten Woche.
Denn wir sind beide gern gut informiert, aber selten einer Meinung. Auch bei der Frage nicht, ob die Deutsche Bahn noch alle Räder an der Achse hat.
Dadurch, dass es eben diese Aktiengesellschaft ist, passiert eben auch sehr viel hinter verschlossenen Türen.
Dass die Türen verschlossen sind, okay. Was würde denn passieren, wenn man bei der Bahn die Türen mal aufreißt?
Würde man ein Unternehmen sehen, das einfach besser gemanagt werden muss oder ein unentbehrliches Gut für uns alle, das endlich wieder uns allen gehören sollte.
Privat mit Zuntüren oder öffentlich mit Appenrädern, die desaströse Deutsche Bahn und wie sie wieder aus dem Knick kommen könnte, das ist auch eines unserer Themen heute bei 7 Tage wach.
Wenn euch der Podcast hier und jetzt schon gefällt, dann unterstützt uns doch bitte in eurer Podcast-App mit Lob und Abos.
So, reden wir über die Deutsche Bahn zuerst, ja? Drei Meldungen aus den letzten 7 Tagen. Angebot soll ausgedünnt werden, Ticketpreise sollen steigen und die 100 bereitgestellten Milliarden zur Sanierung werden nicht reichen. Es ist ein Trauerspiel.
Wann bist du das letzte Mal mit der Bahn gefahren?
Letzte Woche nach Bayern für die Aufnahmen,
ja, du weißt. Klar. Und lief gut die Fahrt?
Naja. Rückfahrt wurde 30 Minuten vorgezogen. Dafür gab es dann im ersten Fernzug, den ich nehmen musste, meine Sitzplatzreservierung nicht. Also es gab diesen Platz einfach gar nicht im Zug. Das Internet hat nicht funktioniert, konnte ich also nicht arbeiten. Beim Umstieg in München hat mir die Bahn-App dann angezeigt, dass ich den Anschluss verpassen würde, weil mein Zug 20 Minuten Verspätung hatte. Ich habe den ICE nach Berlin aber noch stehen sehen. Am Gleis, in der Ferne, bin um mein Leben gerannt und hab den um 30 Sekunden bekommen, weil hätte ich den nicht bekommen, hätte ich im nächsten Zug wahrscheinlich keinen Sitzplatz gehabt, weil die Reservierung verfallen wäre und hätte ich im Gang sitzen müssen. Und bei dir so?
Ich wollte morgen eigentlich nach Schleswig-Holstein fahren, aber das klappt jetzt nicht wegen jetzt eigener Sachen, wegen Krankheitsfall bei den Leuten, die ich besuchen wollte. Und das Ticket ist aber super Sparpreis gewesen, also überhaupt keine Rückgabe, gar nichts. Habe ich vor 6 Wochen schon gekauft, 100 Euro weg.
Ja, es wird demnächst auch noch teurer, zumindest hat das die Bahngewerkschaft EVG jetzt gesagt. Die meinten in dem Interview mit der Bild-Zeitung, noch in diesem Jahr würden wir historische Preissteigerungen erleben können bei der Bahn, mindestens 10%.
Und das, während der Spiegel berichtet hat, dass die Bahn einen Plan in der Schublade hat, nachdem sie sich gesund schrumpfen will. Also weniger Schulden, weniger Kosten, weniger Verluste, dafür auch weniger Angebot für die Kunden. Die Bahn hat das allerdings dementiert und gesagt, der Spiegel, der hat das falsch verstanden.
Also gut, dann schauen wir uns die Gemengelage mal an. Was ist das vielleicht zuerst mit dem Spiegelartikel, den die Bahn dementiert hat?
Der Spiegel, der hat sich da bezogen auf einen internen Bericht, nachdem die Bahn in den nächsten Jahren ihr Angebot um 21.000 Plätze schrumpfen will. Die Bahn hat aber gesagt, das Gegenteil ist der Fall. Wir werden zwar Züge verkaufen und insgesamt weniger Sitzplätze im Fuhrpark haben, aber das Platzangebot für Fahrgäste wird steigen.
Weil?
Naja, weil die Bahn offenbar vorhat, relativ viele alte Züge, die öfter kaputt gehen, zu verkaufen und deutlich weniger neue und modernere Züge zu kaufen. Und davon versprechen die sich viel kürzere Wartungsintervalle, also weniger laufende Kosten bei mehr Angebot.
Okay, also mit weniger Material, sage ich mal, mehr Fahrgäste befördern. Das ist die Idee.
Also so verstehe ich die Aussage der Bahn jedenfalls.
Hast du das gehört, was Professor Andreas Knie dazu sagt von der TU Berlin? Der ist ja also sehr prominenter Mobilitätsforscher, der sich oft und immer äußert zu den Neuigkeiten bei der Bahn und so. Und der meinte zum Beispiel im Deutschlandfunk Nova in einem der Interviews, dass es in seinen Augen absolut kontraproduktiv ist, diese Strategie, wenn die Bahn jetzt versucht, sich gesund zu schrumpfen?
Naja, es muss natürlich immer weiter modernisiert werden. Das ist aber selbstverständlich. Das macht jedes Unternehmen mit seinen Produkten. Und was das Drama bei der Deutschen Bahn AG ist, dass es seit eben der Pandemie, seit 2020, einen Rückgang der Verkehrsmengen gegeben hat. Vor allen Dingen im Fernverkehr. Man ist nie wieder an die Zahlen vor der Pandemie herangekommen. Und stattdessen, dass man jetzt neue Ideen entwickelt, neue Qualitäten schafft, neue Preise, attraktive Preise macht, attraktive Angebote tut, beginnt man jetzt das völlig fantasielose Gesundschrumpfen. Also man macht sich kleiner, man macht sich teurer. Das kann überhaupt keine Perspektive sein. Hier muss dringend sofort umgesteuert werden, damit wir wieder einen sehr attraktiven Fernverkehr haben.
Attraktive Preise ist ja ein ganz gutes Stichwort für die andere Schlagzeile, die diese Woche zur Bahn rumgegangen ist, dass die Tickets noch dieses Jahr um mindestens 10% steigen werden.
Naja, aber man muss das ein bisschen vorsichtig bewerten. Ne? Also es hat die EVG gesagt, die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft in Form vom Vorsitzenden Martin Burkhardt. Und ich sage mal, der haut auch gerne mal einen raus. Ne? Also das darf er natürlich auch als Gewerkschaftsvorsitzender. Und natürlich kennt er auch die Bahn in- und auswendig, keine Frage. Aber er macht die Preise nicht. Ne? Was interessant ist aber bei seiner Äußerung, finde ich, ist, dass er sich seinen zweiten Satz direkt an den Bundestag gewandt hat, an die Bundesregierung gesagt hat, ihr müsst diese Preisspirale aufhalten, indem ihr die sogenannte Schienenmaut subventioniert.
Das also war ja, weil mal Schienenmaut? Das ist eine Gebühr für die Nutzung des Schienennetzes, ne? Also Trassenentgelt oder so heißt das, glaube ich, offiziell. Schienennetz gehört ja einer bestimmten Sparte der Bahn und die vermietet das dann sozusagen an alle, die das nutzen wollen. Also an private Betreiber, aber eben auch an die Bahn selbst.
Ey, du und, mal am Rande, du steigst als normaler Mensch doch nicht mehr durch, wie die Bahn organisiert ist, oder? Oder wem da was gehört? Die verpachten quasi die Schienennutzungsrechte von sich selbst.
Als normaler Mensch auch nicht, aber jedenfalls, um mal kurz bei der Schienenmaut zu bleiben, also Staatsgeld soll aufgebracht werden, Steuergeld am Ende, für die Schienenmaut, damit die Bahn die Preise nicht noch mehr erhöhen muss. Das sagt jetzt die EVG.
Ja. Ketzerische Frage dazu. Also in der Regel wird man ja sofort des Marxismus verdächtigt, wenn man die stellt. Aber wenn der Bund jetzt die Trassen stärker fördern soll, weil sie sich wirtschaftlich nur rentieren, wenn man die Tickets auf ein Maß erhöhen würde, das sich Normalverdiener im Normalfall nur noch selten leisten können.
Was ja eh schon der Fall ist. Also weißt du, was Bahnfahren kostet, wenn du keine Bahncard hast und nicht ein halbes Jahr vorher genau weißt, wann du wohin wärst?
Ja, also ey, dieses mit der Zugbindung, das ist sowieso der größte Skandal, den sie sich jemals ausgedacht haben. Das ist so, das geht so an der Lebensrealität der meisten Berufstätigen vorbei. Aber um das kurz zu Ende zu bringen, wenn all das so ist, dass die jetzt da nach Subventionen schreien, warum verstaatlichen wir die Bahn nicht, wenn wir sie eh dauersubventionieren müssen, jetzt schon?
Aber warum denn? Also und außerdem, ich meine, die Bahn ist doch eh quasi staatlich. Also es ist eine Aktiengesellschaft, aber alle Aktien gehören ja dem Staat.
Also naja, aber weißt du, wie riesig dieses Bahnkonglomerat ist? Also du hast gerade gesagt, man muss das als Normalmensch ja auch nicht verstehen. Nee. Finde ich aber eigentlich schon. Also es gibt eigene Abteilungen, beziehungsweise nicht Abteilungen, sondern eigene Firmen für Güterverkehr, für Schienen und Infrastruktur, Regionalverkehr. Dann gibt es noch Auslandsbeteiligungen, Sparten, wo man sich überall eingekauft hat in der Welt. Warum?
Aber warum denn nicht?
Was soll das mit diesen Gegenfragen die ganze Zeit? Ich finde das rhetorisch jetzt ehrlich gesagt nicht so interessant.
Ich verstehe nicht, was das Problem ist, wenn sich ein großes Unternehmen so weit diversifiziert. Machen doch andere auch.
Also, nimm mal Heidi Reicheneck von den Linken, linken Fraktionsvorsitzende. Ich will mich jetzt gar nicht mit der Linken gemein machen oder so, auf keinen Fall. Aber ich finde, sie hat im Interview mit dem NDR eine wichtige Sache angesprochen, die das auch mit beantwortet, warum das am Ende für uns Fahrgäste und für uns Steuerzahlerinnen und Steuerzahler wahrscheinlich nicht optimal ist, dass die Bahn eine AG ist.
Dadurch, dass es eben diese Aktiengesellschaft ist, passiert eben auch sehr viel hinter verschlossenen Türen. Wenn es eine Behörde wäre beispielsweise, hätten wir ganz andere Kontrollmechanismen. Die haben wir aktuell überhaupt nicht. Und das ist eben ein Teil des Problems. Wir können gar nicht sehen, wo bestimmte Gelder zum Beispiel hinfließen. Das muss sich dringend ändern. Und deswegen sagen wir eben ganz klar, der öffentliche Nah- und Fernverkehr von der Bahn muss wieder in die öffentliche Hand. Und zwar zu 100% und nicht nur als Aktiengesellschaft.
Naja, also die Schweizer Bahn ist eine AG, die österreichische Bahn ist eine AG. Die funktionieren beide wunderbar. Also die Wirtschaftsform des jeweiligen Verkehrsbetriebs, die scheint das ja nicht zu sein. Also scheint nicht ausschlaggebend zu sein dafür, ob das jetzt gut läuft, sondern eher, wie das alles gemanagt ist. Oder willst du jetzt aus einer Bahn eine Behörde machen?
Naja.
Zurück zur Deutschen Bundesbahn? Also ich weiß nicht, ob Behörden so den Ruf haben, effizient und kundenorientiert zu arbeiten.
Nein, das ist aber der zweite Schritt vor dem ersten. Also ich finde, man muss sich zunächst mal darüber verständigen, was die Bahn eigentlich sein soll, was die leisten soll und was vielleicht auch nicht. Und ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob die Bevölkerung mit der Bahn einen multinationalen Betrieb mit globalen Beteiligungen und zig verschiedenen Sparten haben will oder vielleicht doch einfach nur einen zuverlässigen Zug, der sie halbwegs pünktlich und bezahlbar samstags zu Oma nach Oberhausen bringt und montags zum Meeting nach Meißen.
Aber ich meine, wenn das irgendwann nach den Sanierungen gewährleistet ist und das Ganze trotzdem mit Gewinn fährt, dann ist es doch allen geholfen. Also du glaubst doch nicht, dass eine, sagen wir mal, steuerfinanzierte, verstaatlichte Bahn besser funktionieren würde, nur weil sie staatlich ist.
Die Bahn hat im vergangenen Jahr Verluste von 1,8 Milliarden Euro eingefahren. Die Bahn bekommt über 100 Milliarden Euro Steuergeld aus dem Turbobooster von Merz, um die Infrastruktur zu sanieren. Und das sind immer noch 17 Milliarden zu wenig, sagt der Bahnchef. Ne? Das war ja sozusagen die dritte Meldung diese Woche, dass die Bahn noch mehr Geld braucht, um sich sanieren zu können. Also was ich sagen will ist, das ist doch gar nicht so, dass da irgendwelche Gewinne eingefahren werden, die am Ende dem Kunden vielleicht auch nützen, weil sie in Service, in Komfort etc. in das Unternehmen wieder investiert werden, um eine bessere Dienstleistung als warum auch immer. Das ist doch reines Wunschdenken.
Also Bahnchef Lutz hat versprochen, dass die Bahn in den nächsten 3 Jahren zuverlässig und profitabel
genau.
wird.
Genau, wie wird in den nächsten 3 Jahren
zuverlässig? Aber wenn wir jetzt mal die Preise rausnehmen aus der Debatte, und da bin ich ja deiner Meinung, die sind viel zu hoch, aber dem wird man mit einer Verstaatlichung auch nicht begegnen können.
Warum denn nicht? Man kann es doch noch politisch entscheiden, wie viel ein Ticket kosten darf und der Rest wird subventioniert. Und alle profitieren, alle. Privatleute, Familien, Unternehmen, die Verkehrswende, alle.
Aber davon fährt doch kein Zug pünktlicher und nicht ein Zug mehr von reiner Verstaatlichung. Also ich sehe das so, es ist vielleicht einfach gerade ein Tal der Tränen, durch das die Menschen durch müssen. Es wird ja gebaut und saniert, in den letzten Jahren ist es kaputt gespart worden und es ist ja mit ein Grund, warum es eben so viele Verspätungen und Ausfälle gibt. Und das kannst du nicht mal eben mit 3 Maurern und einem Bagger beheben. Das dauert jetzt halt ein paar Jahre, aber die rund 100 Milliarden, die in die Infrastruktur endlich fließen, die wird man irgendwann spüren. Es ist ja nicht so, dass die, was weiß ich, wo versickern, davon wird ja saniert.
Okay, und also noch ein paar Jahre Geduld und dann wird alles besser.
Naja, die haben ja jetzt auch ein anderes Sanierungskonzept als früher. Früher haben sie immer Teilstückchen gemacht und erst die eine Richtung und dann die andere und so. Und jetzt machen sie ganze Abschnitte dicht, um sie einmal richtig durchzusanieren. Und es ist ja auch Zeit, endlich das zu machen. Das hat zur Folge aber, dass die Einschnitte während der Sanierungszeit natürlich total krass sind, wenn einfach gar nichts mehr fährt. Aber die Bauarbeiten gehen dann eben auch viel schneller.
Die krassen Preise haben wir dann aber immer noch.
Naja, die Debatte muss ja auch geführt werden und da muss in meinen Augen auch Druck auf die Bahn gemacht werden, wie sie eine gesunde Preispolitik hinbekommt. Aber mit deinen Verstaatlichungsfantasien, da kommen wir bestimmt nicht weit. Death, death to the IDF. Also Tod, Tod den Israel Defense Forces, dem israelischen Militär. Das haben sie skandiert auf der Bühne beim Glastonbury Festival letztes Wochenende in Großbritannien.
Ist eins der größten Festivals in Europa. 200.000 Leute gehen da über den Platz im Südwesten von England. Und einer der Acts dieses Jahr war ein Punk-Rap-Duo namens Bob Villain. Free school dinners for the
poor. So klingen die, waren bislang eher so auf Geheimtipp-Level unterwegs, aber bei deren Show war es richtig voll vor der Bühne. Das sieht man unter anderem auf Videos in Social Media.
Und auf jedem Video ist immer auch irgendwo eine Palästina-Flagge in der Menge zu sehen. Die waren also auf dem Glastonbury sowieso überall, aber ganz besonders eben vor der Bühne von Bob Villain.
Und einer der beiden von Bob Villain fängt zwischen den Songs an, mit der Menge zu skandieren. Free, free! Free, free! Erst Free Palestine und dann eben diese Parole, Tod der israelischen Armee, und die Menge ruft mit. Und am Ende noch die Parole From the River to the Sea, vom Fluss bis zum Meer, Palästina wird frei sein.
In einigen Ländern eine strafbare Parole, ne? From the river to the sea. Hier bei uns ist das verboten. Seit den Angriffen der Hamas am 7. Oktober 2023 ist das in Deutschland verboten. Zumindest, wenn klar ist, dass damit gemeint ist, Israel muss weg von der Landkarte.
Aber weißt du was? Das ging völlig unter. sogar. Denn der richtige Hammer, das wurde so wahrgenommen, der richtige Hammer war eben dieser Ruf nach dem Tod für die Armee Israels.
Naja, es gab richtig Ärger danach. Ne? Die Veranstalter vom Glastonbury Festival haben sich sofort entschuldigt, haben gesagt, die Band hätte eine rote Linie überschritten. No go. Die BBC, die die Show übertragen hatte, entschuldigte sich auch und hat gesagt, sie hätten die Übertragung an der Stelle abbrechen müssen.
Als und das sogar kam. Ministerpräsident Keir Starmer hat sich geäußert und die Parolen verurteilt. Die Band hätte auch jetzt in Deutschland auftreten sollen in den nächsten Monaten, aber die Konzerte unter anderem in Köln, Hamburg und Berlin sind mittlerweile abgesagt und in die USA zu ihrer Tour dürfen sie wohl auch nicht mehr einreisen.
So, aber
ja?
Unter den Zuschauern beim Festival schien überhaupt niemand ein Problem mit diesen Parolen gehabt zu haben.
Naja, also da finde ich immer, also die Hälfte hat es vielleicht gar nicht gehört oder nicht verstanden oder jubelt einfach mit. Also ich meine, das ist ja am Ende ein Festival und kein Debattenclub.
Da. Aber der Punkt ist ein anderer, finde ich. Also klar ist das England und nicht Deutschland. Ne? Es ist bei uns immer noch eine andere Sensibilität dafür und so. Aber ich glaube, das gilt auch hier. Es hat sich einfach die Stimmung gedreht. Da haben wir neulich auch schon drüber gesprochen. Also mit diesen schrecklichen Bildern aus Gaza, die Nachrichten fluten und die Timelines. Und dann hat ja neulich sogar der Bundeskanzler gesagt, und ich glaube, er war da auch schon spät dran, das versteht kein Mensch mehr, was das israelische Militär da macht in Gaza. Er hat ja natürlich unabhängig davon gesagt, dass Deutschland selbstverständlich weiter für die Existenz Israels einsteht. Ne? Mhm. Aber trotzdem hat auch der Bundeskanzler so etwas gesagt. Und die Journalistin Christine Hellberg, die habe ich bei Lanz gesehen letzte Woche, also in der Fernsehsendung. Und die hat auch gesagt, also das Militär, ne, die IDF, die Israel Defense Forces, das kann sich jetzt nicht mehr auf die Hamas rausreden in dieser Situation.
In Gaza sind 15.600 Kinder getötet worden von der israelischen Armee. Das sind nur die namentlich bekannten, identifizierten Leichname von Kindern. Das sind statistisch jeden Tag 26 Kinder. Israel tötet jeden Tag im Gazastreifen eine Schulklasse. Das ist keine Selbstverteidigung gegen die Hamas. Die Hamas ist eine furchtbare Organisation, die wollen wir alle zerstören, entmachten, aber das gelingt nicht nur mit militärischen Mitteln.
Da hat sie auf Roderich Kiesewetter eingeredet in dieser Sequenz. Weißt du, von der CDU aus, einem Militärexperte, der sagt, ja, Israel verteidigt sich ja am Ende immer noch gegen die Hamas.
Naja, und die Hamas hört ja auch nicht auf. Also die kann das ja beenden, sofort. Und man muss bitte auch nochmal klar sagen, dass es diesen Krieg ohne den Angriff der Hamas vor anderthalb Jahren auch nicht gegeben hätte.
Ja, aber es versteht keiner mehr. Vor ein paar Tagen kamen neue Zahlen zu den Todesopfern in diesem Krieg raus, ne? Seit dem Angriff der Hamas auf Israel. Das sind zum ersten Mal unabhängige Zahlen von Wissenschaftlern aus den Vereinigten Staaten, Großbritannien, Belgien. Die zählen über 75.000 Tote allein bis Januar. Davon mehr als 30% Kinder unter 18, dann weitere 22% Frauen und 4% Menschen über 65. Das sind die Zahlen. Das heißt, fast 60% der Getöteten sind mit größter Wahrscheinlichkeit keine Hamas-Kämpfer gewesen. So, und jetzt rufen die Leute auf dem Festival, um da jetzt wieder zu einem eigentlichen Thema zu kommen, Tod dem Militär. Und dann soll man sich darüber empören? Ich meine, das sind ganz normale Leute da, das sind keine islamistischen Faschisten oder so. Und das ist auch nicht Deutschland, das ist keine Pro-Palästina-Demo, sondern das ist ein Musikfestival mit 200.000 Leuten, die sich gemeinsam gegen die Aktionen des israelischen Militärs stellen.
Also völlig klar, ich meine, die Journalistin Christine Hellberg, die hat es ja auch schon gesagt, diese völlige Zerstörung, diese massenhaften Toten, das ist komplett aus dem Ruder gelaufen. Und ja, man kann ja auch nicht immer nur fordern, die Hamas soll die Geiseln freilassen und sich ergeben, sondern man muss auch die Unterstützung für so einen Krieg kritisieren können. Trotzdem kannst du nicht den israelischen Soldaten den Tod wünschen.
Das macht aber auch keiner. Es geht ja ums Militär, es geht um die Institution, die diese Zerstörung durchführt, nicht um die Individuen. So, das hat hinterher die Band auch auf Social Media erklärt. Die nennen das die Violent Military Machine, also die brutale Militärmaschinerie, die den Soldaten befiehlt, auf unbewaffnete Menschen zu schießen. Und ganz ehrlich, ich finde, egal ob das jetzt von einem Underground-Punk-Rap-Duo kommt oder auf einer Demo gerufen wird oder wir das unter uns diskutieren, man muss doch diese ohnmächtige Wut auf ein Militär, was so vorgeht, ausdrücken dürfen. Ob das jetzt dämlich ist oder klug ist, dahingestellt, aber sowas muss man doch sagen dürfen.
Ich habe einen Artikel gelesen von einer jungen jüdischen Journalistin, die auf dem Festival war und die gesagt hat, wie bedrohlich sich das für sie angefühlt hat, dort zu sein auf dem Glastonbury Festival. Alle hassen Israel um dich rum und keiner auf dem Glastonbury, sagt sie, denkt an das Nova Festival, wo die Hamas Musikfans wie dort massakriert hat. Stattdessen Death, Death to the IDF. Also ich möchte mal bezweifeln, dass das da so differenziert gesehen wurde. Und um es mal noch komplizierter zu machen, manche der israelischen Soldaten finden das doch selbst auch verstörend, was sie da in Gaza machen. In der Haaretz, ne, eine israelische Zeitung, stand am Sonntag ein Artikel, in dem ein Soldat zitiert wird mit den Worten: It's a killing field. Es ist ein Schlachtplatz.
Gaza jetzt.
Na, der bezog sich auf diese neuen Verteilzentren, weißt du, für Hilfsgüter, wo die Leute hingehen sollen, um Essen zu bekommen, die wir von so einer privaten Stiftung in Zusammenarbeit mit dem Militär irgendwie organisiert.
Da habe ich auch so einen sehr langen Artikel überflogen in der Süddeutschen, die das mal so ganz, ganz kleinteilig dargestellt haben, wie zynisch das ist. Wenn du was abkriegen willst an dem Tag in diesen Verteilzentren, dann musst du ganz vorne sein. Aber wenn du vorne bist, dann ohne Quatsch steigt die Gefahr, erschossen zu werden. Also das ist ja genau das, was ich meine. Wie sollst du da nicht den absoluten Hass kriegen auf die Armee?
Ja, warte mal. Dieser Soldat bei Haaretz nämlich, der beschreibt das, warum das so ist. Sie hätten da die klare Anweisung, auf die Leute zu schießen, wenn die sich außerhalb der Öffnungszeiten der Verteilzentren nähern. Und er sagt, sie schießen einfach direkt scharf, mit egal was gerade zur Hand ist, Maschinengewehre, Granatenwerfer, egal. Offizielle Stellen sagen, es sind Einzelfälle, die untersucht werden alle und es wird nur bei Gefahr geschossen. Aber der Soldat bei Haaretz sagt, Schießen ist unsere Kommunikation. Und klar, die Verteilzentren, sagt er, die sind nur ungefähr eine Stunde offen. Wenn du früh kommst, um möglichst vorn zu sein, dann ist es noch dunkel, du siehst vielleicht die Markierung nicht, wo du da sein darfst und wo nicht, und dann wird einfach auf dich geschossen, wenn ein Soldat sieht, dass du da angelaufen kommst.
Wie gesagt, diese Wut auf die Armee, auf die IDF ist absolut nachvollziehbar, wenn du mich fragst, aber ich weiß ja auch, was du sagen willst, dass die Soldaten nichts für diese Befehle können, ne? Zumindest die einfachen Soldaten. Verstehe ich auch, sehe ich im Grunde auch so, wobei am Rande ein Befehl, der auf ein Kriegsverbrechen hinausläuft, und das ist ja nicht ausgeschlossen bei der Situation, da muss auch ein Soldat der IDF nicht ausführen, ne? Also bei der Bundeswehr ist das so, dass du am Ende als Soldat auch deine Handlungen verantwortest in letzter Konsequenz.
Ja, aber überleg mal, Tod der Bundeswehr, das will ich trotzdem nicht auf dem Festival hören. Und das geht auch nicht, sowas zu rufen oder sowas zu sowas anzustacheln irgendwie.
Also ich persönlich finde es komplett dämlich, sowas zu fordern. Ich finde es so einseitig und dumm. Aber stell dir mal vor, wenn Bundeswehrsoldaten ein Verteilzentrum für Hilfsgüter bewachen würden und die würden dann auf die Hilfsbedürftigen schießen, nur weil die überpünktlich sind und die Markierungen irgendwie übersehen, dann finde ich, ist es das Mindeste, dass man solche Parolen vielleicht nicht richtig finden, aber zumindest aushalten muss.
Finde ich weiterhin nicht.
Es ist aber auch alles so polarisiert bei diesem Thema.
Ich hab neulich einen Post gesehen bei Substack, diesem Newsletter-Social-Media-Ding.
Ja, TikTok für Zeitungsleser ist das.
Ja, so ungefähr. Und da schrieb einer, und da bin ich dran hängen geblieben, obwohl es ein bisschen simpel klingt, aber der schrieb, wieso ist das so schwer, diese Komplexität auszuhalten bei diesem Thema? Wieso kann man nicht gleichzeitig Israels Regierung verurteilen und die Hamas ächten und dabei Empathie haben für die palästinensischen Opfer wie die israelischen? Wieso kann man nicht ein Ende des Beschusses fordern und gleichzeitig ein Ende der Hamas? Also,
ja, weiß ich auch nicht. Ich weiß auch nicht, warum inzwischen jeder, nicht nur wir beide, sondern jeder eine Meinung zu diesem Thema hat. Das finde ich irgendwie, also, ist doch auch merkwürdig. Oder auch Leute, die sich sonst gar nicht für Politik interessieren.
Ich meine, du kommst halt nicht dran vorbei, ne? Und es ist ja auch wirklich erschütternd, was passiert derzeit. Und das ist halt eins der bewegenden Themen der Zeit, oder? Ich meine, der Konflikt geht schon so lange.
Ja,
und jetzt
kannst
kommt das
du
so
auch für die Situation im Sudan sagen. Da schlägt sich auch keiner auf irgendeine Seite. Ich weiß nicht. Eine Freundin von mir meinte neulich, das ist unser Vietnam. Weißt du? Also so, das ist das Thema, mit dem so viele Menschen, die sonst auch vielleicht sich nicht in jede politische Diskussion einmischen, weil es sie nicht so sehr interessiert, aber das ist das Thema, mit dem alle eine himmelschreiende Ungerechtigkeit verbinden und anfangen, sich zu politisieren und sich einfach eine Meinung zu bilden.
Naja, also ja, ist was dran.
Aber ich habe das Gefühl, hier in Deutschland, weiß ich nicht. Es ist irgendwie immer noch was Besonderes und eine besondere Situation, weil es Leute gibt, die mit Israel immer noch Schuldgefühle verbinden. Weißt du? Wegen Holocaust, wegen der deutschen Verantwortung, aus der heraus du gefühlt immer pro Israel sein musst, also für die Heimat der Juden und jetzt nicht pro Palästina für die muslimische Bevölkerung sein darfst, aus dieser historischen Verantwortung heraus, völlig egal, was für einen wahnwitzigen Mist irgendwelche radikalen Regierungen in Israel bauen. Und jetzt anderthalb Jahre nach der Attacke der Hamas, nach anderthalb Jahren Dauerfeuer auf Gaza, ja, siehst du dann wehrlose Palästinenser, die in Schutt und Asche leben, auf der einen Seite und auf der anderen diese hochgerüstete israelische Armee. Und jetzt kannst du deine Schuldgefühle mal so richtig abwerfen, weißt du, in Deutschland. Jetzt kannst du endlich mal Israel hassen. Also verstehe mich nicht falsch, ich versuche das zu erklären, das Phänomen. Ich finde das nicht richtig. Also es ist mein Gefühl, dass sich das hier in Deutschland nochmal besonders entlädt, weil viele Menschen ja mit dieser Holocaust-Verantwortung, die nun mal irgendwie da ist und nicht klarkommen und da jetzt so einen Punkt sehen, wo sie sich der entledigen können.
Ich weiß nicht, ich glaube, dieses Bild, was du meinst, das ist einfach so plastisch, dass das halt so polarisiert, ne? Übermächtiger Besatzer gegen ohnmächtige Bevölkerung. Also ich habe gelesen, in anderen Ländern ruft das auch Erinnerungen wach und schließt auch irgendwo an. In Nordirland zum Beispiel, da denkst du dabei an den Nordirland-Konflikt, weißt du? Und die Engländer als übermächtige Besatzer, die Basken in Spanien, die denken an ihre eigene Unterdrückung und den Kampf da.
Klar. Also er hat vielleicht jedes Land seine eigene Verbindung für und es ist so ein riesiger Konflikt, dass alle sich jetzt irgendwie dazu verhalten. Ja. Also es soll jetzt vielleicht Gespräche geben über eine 60-tägige Waffenruhe, hat Trump offenbar eingefädelt, aber heute am Freitagmittag, wo wir aufzeichnen, ist noch unklar, ob die israelische Regierung und die Hamas ihm überhaupt zustimmen werden.
Was war noch diese Woche?
Ja, heiß war es, ne? Vor allem am Mittwoch war es heiß und wegen dieser andauernden Hitze und vor allem wegen der Trockenheit gab es deutschlandweit echt viele Waldbrände. Also gibt es teilweise auch immer noch in Sachsen-Anhalt, Thüringen, Bayern, Sachsen, bei uns in Brandenburg auch nebenan. Da mussten Anwohner teilweise in Sicherheit gebracht werden. Die Feuerwehr ist mit großem Aufgebot da aufgerückt und hast du das gelesen, dass teilweise nur aus Hubschraubern gelöscht werden könnte, weil diese Feuer auf ehemaligen Truppenübungsplätzen auch da irgendwie übergegriffen sind und da noch Munition im Boden liegt und so. Also es hat ja jetzt ein bisschen geregnet. Waldbrandgefahr ist etwas eingedämmt, soll am Wochenende aber wieder steigen. Also Waldbrände werden uns noch weiter beschäftigen, nicht nur in der kommenden Woche. Was war noch interessant?
Naja, interessant, bedauerlich, sag ich mal. Die Stromsteuer, die wird für uns alle nicht sinken, obwohl es ja eigentlich im Koalitionsvertrag steht. Also obwohl Merz das angekündigt hatte. Und es wurde ja auch ewig diskutiert, aber SPD und CDU haben jetzt entschieden, die Entlastung kommt.
Yeah.
Aber nur für Unternehmen. Und auch da nur für die Industrie. Also kleine Betriebe werden genau wie Privathaushalte weiter stark belastet durch die Stromsteuer. Also ganz klarer Wortbruch, muss ich ja sagen, ne, von Merz und Co. Hatten sie anders versprochen, festgehalten, aufgeschrieben. Sagen viele jetzt, gerade aus der Wirtschaft, dass das ein echter Vertrauensbruch ist. Also die CDU schiebt es unterdessen auf Finanzminister Klingbeil, der das hätte möglich machen können, aber nicht wollte, sagen die. Also erste kleine Krise der Regierung, würde ich mal sagen.
Ey, wir müssen auch noch mal kurz über diese Grenzkontrollen sprechen, oder?
Ja.
Also Polen hat die Grenzkontrollen jetzt beschlossen, sollen dann ab Montag umgesetzt werden von und nach Litauen, vor allem von und nach Deutschland, obwohl Donald Tusk, also Polens Ministerpräsident, der ja eigentlich überhaupt kein Freund von ist, ne? Der ist ja ein Liberaler und hat es trotzdem gemacht jetzt.
Naja, ich meine, was soll er machen? Also der muss ja auch die Rechtskonservativen in seinem Land versuchen, irgendwie zu befrieden, die ja nach mehr Grenzkontrollen rufen auch. Also ne, Deutschland hat ja Grenzkontrollen eingeführt und das war ja nur eine Frage der Zeit, bis Polen nachzieht. Naja. Das hat Tusk ja auch schon länger so Richtung Friedrich Merz signalisiert, wenn ihr das weitermacht, dann müssen wir das auch machen.
Die Frage ist halt, was jetzt mit den Menschen passiert, die über diese Grenze wollen, die Asylsuchende oder Geflüchtete sind. Naja, weil Deutschland schickt die dann gegebenenfalls zurück nach Polen, weil Polen das Land der Ersteinreise ist, ne, und der Asylantrag in Polen geprüft werden müsste und so weiter. Die Polen sagen aber, nö, wir nehmen die nicht zurück und dann wird mit den Leuten da Pingpong gespielt an der Grenze. Es ist doch, das geht doch nicht.
Naja, und ich meine, es leiden ja auch die Menschen in den Grenzregionen auf beiden Seiten, also in Deutschland wie in Polen, weil es durch diese Kontrollen viel mehr und längere Staus gibt, weil es viele Menschen gibt, die in dem einen Land wohnen, in dem anderen arbeiten und jetzt natürlich massiven Mehraufwand haben und einfach...
Ich verstehe das sowieso nicht ganz. Wir haben Schengen, Wir haben offene Grenzen in Europa, 29 Länder sind im Schengen-Abkommen. Das ist der, sage ich mal, vertraglich vereinbarte Normalzustand, ne? Grenzen offen.
Ja.
Und jetzt haben inklusive Polen 12 der Länder wieder Grenzkontrollen eingeführt.
Ja,
Belgien kommt im Sommer noch dazu, das haben die angekündigt, dann sind es 13, fast die Hälfte. Also gilt Schengen gibt es jetzt gar nicht mehr.
Ich meine, die Länder berufen sich da ja eigentlich auf Ausnahmeregelungen, ne? In den Schengen-Verträgen.
Also, das
die,
auch
dürfen,
gelesen,
genau. Die dürfen das über einen begrenzten Zeitraum und mit Anmeldung bei der EU-Kommission. Aber ich meine, klar, die Länder können mit der aktuellen Regelung kein dauerhaftes Grenzregime wieder neu begonnen, also denke ich, oder?
Naja, also vor allem, ich finde es so tragisch, weil es am Ende ja doch zu einem guten Teil Symbolpolitik ist und das weiß auch jeder. Also ich weiß nicht, ich finde, wir sollten uns das irgendwann in den nächsten Wochen nochmal genauer anschauen, wenn es dazu News gibt, so das Ende von Schengen.
Das wird es geben.
Das war 7 Tage wach für diese Woche. Schönes Wochenende sagen Hendrik Schröder
und Christoph Schrag. Und wenn ihr noch mehr Debatten, Diskussionen über Politik hören wollt, beziehungsweise Hintergründe und Einschätzungen über das, was in den USA gerade abgeht, dann können wir euch Amerika, wir müssen reden empfehlen. Vom Tagesthemen-Moderator Ingo Zamperoni und seiner Frau Jiffer Bourguignon. Die ist Amerikanerin, die beiden haben zusammen in den USA gelebt und fühlen alle 2 Wochen den Amis und den aktuellen Debatten dort auf den Zahn. Amerika, wir müssen reden, überall, wo es Podcasts gibt.
Und denkt dran, liked uns sehr gerne, gebt uns Sterne, empfehlt uns weiter. Das freut uns sehr und das hilft uns, diesen Podcast noch sehr, sehr lange machen zu können. Die Redaktion hatte Lena Petersen vom rbb24 Inforadio. Und das letzte Wort hat nicht Lena, hat nicht Schrag.
Und hat auch nicht der Schröder.
Das letzte Wort haben niemals wir, das hat immer ein Tier.
Heute der afrikanische Esel. Ja. Der hat nämlich auch was zu sagen. Wohnt in Äthiopien und in Eritrea.
Okay.
Könnte Role Model werden für das, was von uns allen immer häufiger und immer heftiger erwartet wird, mit Hitze nämlich umzugehen.
Aha.
Der kann bis 50 Grad aushalten.
Oha.
Und gibt die aufgenommene Wärme über seine Ohren wieder ab.
Das ist bei uns, wofür Dauerkopfhörerträger sind, schwer.
Musst du was erfinden. Und er kann wahnsinnig schnell trinken. Also findet er irgendwo eine Wasserstelle, dann knallt er sich einmal voll mit Aqua und dann reicht's wieder eine Weile. Und trotzdem, sag ich dir, trotzdem ist der vom Aussterben bedroht.
Naja gut, dann scheint es so genial nicht zu sein, das Tier, oder?
Also naja, Grund ist Bejagung durch den Menschen.
Ah, okay.
Also ohne Mensch ging es dem super.
Ohne Mensch wäre es auch nicht so heiß.
Das ist dem afrikanischen Esel wiederum egal. Nur mit dem Jagen noch on top. Das ist dann einfach too much.
Der blöde Mensch.
Der schlaue Esel.
Bis dann. Tschüss.
Tschüss. Super.
Naja, weiß ich nicht.
Nein.
Fand ich sehr unkonzentriert.
Der Esel war super. So, was muss ich denn hier alles sagen?
Hast du das mitbekommen mit dem Typen mit der Panzerfaust?
Mit der Panzerfaust?
Der eine Panzerfaust gefunden hat und damit zur Polizei gegangen ist?
Was?
Total irre Geschichte. Also vermeintliche Panzerfaust. Macht's aber auch nicht besser. Pass auf.
Ja.
Typ findet im Wald in Brandenburg in der Nähe von Neuruppin einen Gegenstand und denkt, krass, Alter, eine Panzerfaust. Ruft die Polizei und die sagt, okay, treffen wir uns auf einem Supermarktparkplatz da in der Nähe. Die Polizei fährt vor, der Typ kommt aus dem Wald und hat die Panzerfaust dabei. So totales Missverständnis. Die Polizei meinte, treffen wir uns da am Supermarkt und du führst uns hin, wo die Panzerfaust liegt. Der Typ dachte offenbar, ja, sie treffen sich zur Übergabe.
Ja, das hätte ich auch gemacht.
Auf jeden Fall hättest du das auch gemacht.
Ja, na klar.
Du nimmst doch nicht eine Panzerfaust mit aus dem Wald.
Die Polizei, ich rufe die an, dann treffen wir uns und natürlich will ich denen doch die Panzerfaust.
Ja, aber du würdest eine Sekunde nachdenken und würdest doch nicht irgendwie so eine Waffe mitnehmen. Also helle Aufregung auf jeden Fall, weil das Ding könnte ja auch losgehen. So Sperrkreis, Evakuierung, über 140 Menschen betroffen, also echt totaler Alarm. Das Ding konnte dann aber unschädlich gemacht werden, also nichts passiert. Aber ey bitte, was für ein Typ bringt denn die Panzerfaust mit zum Supermarkt?
Aber ich denke, aber war das jetzt, ich dachte, das war gar keine Panzerfaust.
Nein, das war so ein Übungsgefechtskopf einer Panzerfaust aus Sowjetbestanden. Also eher harmlos, aber das siehst du ja auch nicht als Laie auf den ersten Blick. Und der Typ kriegt jetzt echt eine Anzeige, was ich ein bisschen gemein finde. Weil wegen Kriegswaffenkontrollgesetz und so weiter. Also er hätte die einfach irgendwie nicht mitschleppen dürfen, die Panzerfaust.
Der hat doch nur gedacht, so eine Panzerfaust im Wald, lieber nicht, sag ich mal, besser der Polizei.
Also ist echt ein Learning so. Wenn man Waffen findet in der Öffentlichkeit, lieber liegen lassen.
Was du immer für Geschichten liest, ey.
Ja.
Na gut. Oh! So, ich bin raus, ne?
Jo. Bis gleich.